Ja, von meiner Seite ein herzliches schönen guten Morgen. Ja, als Jesus auferstanden war oder als wir eben das bei Osterfest miteinander angeschaut haben, da sagt man, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Jetzt habe ich noch überlegt, ob man sagt, ja, der Geist Gottes ist ausgeschüttet, er ist wahrhaftig ausgeschüttet. Das kennt man jetzt noch gar nicht so, gell? Aber im Grunde genommen zeigt es die gleiche oder eine gleiche geistliche Grundlage und ein wichtiger geistlicher Grundsatz an. Der Geist Gottes ist ausgeschüttet. Und wenn ich überlege, was wir heute in der ersten Stunde schon miteinander betrachtet haben, dann muss ich sagen, was soll ich eigentlich noch dazu sagen? Die ganzen Basics sind abgehandelt oder fast. Und im Grunde genommen bleibt da gar nicht mehr so arg viel, aber weit gefehlt, weit gefehlt. Denn der Geist Gottes ist Gott und Gott ist für uns überhaupt nicht zu erfassen. Das Wort ist so reichhaltig und so tiefgängig, dass man es gar nicht begreifen können, in welche Tiefe das geht. Und ich möchte deswegen heute zu dieser Pfingstpredigt einen Punkt ganz besonders hervorheben. Wohl wissen, das ist nur ein Teilaspekt, aber ein ganz entscheidend wichtiger Punkt, und dieser Punkt heißt die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich meine, Schütting war es, der gebetet hat heute Morgen um diese Kraft. Dass es so wichtig ist, dass wir die Kraft des Geistes Gottes erleben und dass Gott uns durch seinen Geist ganz ausfüllen kann. Was es bedeutet, wollen wir drauf schauen. Wir werden zwei Teile heute haben. Der erste Teil wird sein, dass wir uns relativ kurz mal allgemein mit dem Heiligen Geist beschäftigen, um dann in der zweite Teil einmündend die Kraft des Geistes ganz praktisch aufzuzeigen, was es für unser Leben zu bedeuten hat. Ich möchte aber beginnen mit dem Bibeltext. Ich möchte heute quasi zwei Bibelstellen, die direkt zusammenhängen, nehmen, sind nur einige Verse, und dann nachher für den zweiten Teil noch einmal ein paar Verse dazu nehmen. Wir beginnen jetzt mal mit Apostelgeschichte 1, die Verse 5 bis 8. Apostelgeschichte 1, die Verse 5 bis 8. Da spricht der Herr Jesus selber. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann lese ich noch Römer 15, 13 dazu. Römer 15, 13. Da lesen wir: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Geist, da gibt es ja solche Vorstellungen, was ist ein Geist? Ja? Also wenn man da mit Kindern drüber redet, dann ist das was Unheimliches. Man sieht es nicht so und man kriegt schon fast ein bisschen Angst davor. Der Geist, ja, da habe ich, weiß ich nur, wie mit der Damaris, als die klein war, gespielt habe, unser Geist, der hieß immer Hugo. Und dann haben wir uns mit dem Hugo unter die Decke verzogen und haben da so Huhu gespielt, ja. Aber das hat natürlich mit dem Geist Gottes nicht im Entferntesten irgendetwas zu tun. Vielleicht könnte man noch sagen, das Einzige ist, dass es nicht für unsere irdischen Augen sichtbar ist, beide Gedanken. Aber da hört es dann auch sofort auf. Man müsste einfach klar sehen, oder wir müssen klar sehen vom Wort her, der Geist Gottes ist Gott. Das ist ganz wichtig. Der Geist Gottes ist Gott. Im 1. Mose 1, 2 schon, im zweiten Vers quasi in der Bibel lesen wir, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Da als noch keiner der Schöpfungstage vollendet war, sagt die Bibel, schwebte der Geist Gottes und damit Gott selber über dem Wasser, weil Gott Geist ist. Und dann etwas später im 1. Mose 41, 38 lesen wir, und der Pharao sprach zu seinen Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem? Da ging es darum, dass Josef die Träume geträumt hatte von den 7 mageren und 7 fetten Jahren, beziehungsweise umgekehrt 7 fetten und 7 mageren Jahre. Und dann gesagt hat er dem Pharao, setz doch einen weisen Mann über Ägypten, der das haushalten kann, der in diese fette Jahre sammeln kann und dann genügend da ist für die 7 Mangeljahre. Und dann sagt der Pharao, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Wir sehen an dem Beispiel schon im Alten Testament, der Geist Gottes kann in einem Menschen sein. Wir haben es aber auch in der ersten Stunde schon gehört, im Alten Testament konnte auch wieder weggenommen werden. Und dann im 2. Mose 35, 31, als es um den Bau der Stiftshütte ging, da wird von Bezaleel gesagt, und hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei zu jedem Werk. Also der Geist Gottes kann in einem Menschen etwas ganz praktisch bewirken. Er hat Auswirkungen im Leben eines Menschen. Er befähigt einen Menschen, um Dinge zu tun, durch ihn zu tun. Und ich sage mal jetzt so, der Hiob im Alten Testament, der hat dem Ganzen noch ein Stück weit die Krone aufgesetzt in der Beschreibung des Heiligen Geistes. Er hat nämlich in Hiob 33, Vers 4 gesagt, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Also Gott, der Schöpfergott, der alles gemacht hat, hat es durch seinen Geist getan. Und nicht nur durch seinen Geist, sondern auch durch seinen Sohn. Denn wir lesen auch mal, dass in ihm und von ihm und zu ihm alle Dinge geschaffen sind. Jesus Christus als der Mitschöpfer der Erde und auch der Mitschöpfer von mir und dir. Und das führt uns automatisch, und da möchte ich einfach so einen ganz kleinen Exkurs jetzt machen, auf die Dreieinigkeit. Was ist darüber schon gesprochen worden, was Dreieinigkeit, Trinität Gottes betrifft? Ich möchte es kurz, einfach nur kurz aufführen. Die Dreieinigkeitslehre, die besagt: A, es gibt nur einen Gott. B, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind gemeinsam dieser Gott. Und C, der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist nicht der Vater, aber alle drei sind derselbe Gott. Um es mit einem einfachen Bild zu erklären, das Molekül H2O, also Wasser, tritt uns in drei völlig unterschiedliche Erscheinungsformen gegenüber, nämlich Eis, normales Wasser, flüssiges Wasser und Wasserdampf, also gasförmig sozusagen. Und alle drei Zustandsformen sind genau dasselbe Element. Alle drei sind H2O. Aber weder Eis noch Wasserdampf ist dasselbe. Ich denke, das ist uns alle klar, sie sind nicht identisch. Und genauso sind auch Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Erscheinungsformen desselben einzigen lebendigen Gottes. Alle drei sind Gott, aber untereinander nicht einfach austauschbar oder identisch. Und Martin Luther, der hat mal gesagt, Entschuldigung, wenn ich jetzt auch mal den Martin Luther hier zitieren darf, Christoph, er hat gesagt, das ist ein klares sowohl als auch. Ein klares sowohl als auch. Und damit kommt eigentlich zum Ausdruck, dass dieses Geheimnis der Dreieinigkeit für uns Menschen verstandesmäßig nicht erfassbar ist. Aber wir dürfen das, weil die Bibel das so bezeugt, genauso nebeneinander stehen lassen. Das ist genau das Gleiche, dass wir sagen können, Jesus ist vollständig Gott und gleichzeitig vollständig Mensch. Das ist auch ein Geheimnis, das für unseren Verstand nicht erfassbar ist. Also wenn jetzt Jesus Christus und der Heilige Geist, um im Bild zu bleiben, Bestandteil desselben Elements sind, in dem Fall das Wasser, was man jetzt als Beispiel hattet, dann wohnt Jesus Christus durch den Heiligen Geist selbst in dir und in mir. Vorausgesetzt, wir haben ihn angenommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt vom Heiligen Geist. Jesus Christus wohnt durch den Heiligen Geist leibhaftig in dir und mir. Und in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt die Bibel. Also in wem wohnt dann die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig? In dir und in mir. Es ist so wertvoll, das zu wissen. Wir müssen das erlebt haben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Wie viele ihn aufnahmen, es braucht diesen einen Schritt hin zu ihm. Und wir haben da auch erst vor kurzem in der Predigt gehört, dass auch das ein Schritt ist, den Gott letzten Endes wirkt. Weil kein Mensch von sich aus Gott nahen kann oder sich zu ihm wenden kann. Es ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes. Ein Zug, ein Ziehen des Geistes zum Vater. Aber wenn wir ihn aufgenommen haben, dann gilt das Wort aus Johannes 15. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht und so weiter. Also, lassen wir mal aus dem bisherigen ganz kurz zusammenfassen. So vier kurze Schritte. Erstens, der Geist schenkt durch sein Wirken Bekehrung und Wiedergeburt, Rettung und Erlösung von den Sünden durch das Blut Jesu. Zweitens, er schenkt Leitung und führt seine Kinder Tag für Tag. Drittens, er schenkt, dass unser Leben durch seine Innewohnung und Leitung ein Segen für andere wird. Und viertens, der Geist ist das Unterpfand, der Beweis dafür, dass wir das Ziel erreichen werden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Was ist denn Kraft? Da könnte man doch mal so ein Symbol machen. Kraft, oder? Muckis, da gibt es doch tatsächlich Leute, will keine Namen nennen, die rennen in Fitnessstudios und die pumpen und machen und tun und dann wachsen die Muskeln und der Körper nimmt immer mehr zu, gell? Andere, die essen mehr, dann nimmt der Körper anderswo mehr zu. Also das nur so am Rande mal. Ich will damit nur sagen, es gibt wirklich ganz viele Menschen, die ganz viel auf Kraft setzen. Und ich meine, es gibt da jetzt nicht nur die Muskelkraft, ich meine, da kenne ich mich aus als Physiotherapeut. Es gibt da nicht nur die Muskelkraft von einem Menschen, sondern es gibt auch innere Kraft. Es gibt zum Beispiel Kraft, den Schwierigkeiten zu widerstehen. Es gibt eine innere Kraft, andere helfen zu können, für sie da zu sein. Also äußere und innere Kraft. Und wir lesen in der Bibel halt auch mal ganz klar, dass wir nicht Fleisch für unseren Arm halten sollen. Das ist eine interessante Formulierung, nicht Fleisch für unseren Arm halten sollen. Das heißt nichts anderes, als dass wir nicht auf unsere körperliche oder vielleicht seelische Kraft setzen sollen, sondern dass wir uns auf die Kraft Gottes verlassen sollen. Und das ist das Thema jetzt in diesem zweiten Teil, die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe noch überlegt, ob ich nicht mal wieder so eine Illustration mitbringe, aber ich hatte erst meinen Nagel hier in den Holzklotz geschlagen. Da ich dachte, ich verzichte jetzt mal drauf, aber ich sage es euch mal geschwind, was mir da so in den Kopf rumgegangen war. Ich hätte zwei Föhne mitgebracht. Einen normalen Haarföhn und meinen Werkstattföhn, der auf Stufe 2 500 Grad entwickelt. Und dann hätte ich mal die zwei Föhne verglichen, das können wir ja auch hypothetisch machen. Stellt euch das einfach mal vor. Wenn man den einen Haarföhn anguckt und da so ein bisschen reinguckt, wenn er an ist, dann sieht man da so eine kleine Wendel drin, die so ein kleines bisschen anfängt zu glühen. Ja, und dann wird es warm und dann kann man sich die Haare föhnen. Also bei mir wird das ein bisschen schwierig. Oder anders gesagt, ich brauche eigentlich keine Haare mehr föhnen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Föhn benutzt habe. Aber man kann dann, ja, die Schwestern wissen das, diesen Föhn benutzen. Irgendwann sind die Haare dann auch trocken. Und wenn man etwas zu lang an einer Stelle verharrt, dann kann es schon auch wehtun. Ja, das ist klar. Aber wenn man so einen Industrieföhn nehmen würde, so einen Werkstattföhn, und würde den auf Stufe 2 stellen, ich glaube schon auf Stufe 1 wird reichen, dann wäre da keine Haare mehr. Und zwar in ratzfatz. Wenn man da reinguckt vorne in den Föhn, da ist eine helle Weißglut, da merkt man, was für eine Kraft da dahinter steckt. Es ist nur ein ganz schwaches Bild dafür, was menschliche Kraft und Gottes Kraft bedeutet, denn da greift es viel zu kurz. Gott ist so mächtig, so allmächtig, dass da alles, was wir je bringen könntet, völlig verpufft dagegen. Da wäre das nicht mal ein sanftes, laues Lüftchen. Da kann man sagen, da sind wir eher in Richtung absolutem Nullpunkt bei minus 273 Grad. Im Gegensatz zu Gott. Es ist nur ein kleines Beispiel. Wir haben in Apostelgeschichte 1 und in Römer 15 vorher ja schon gelesen. Und ich möchte es noch einmal kurz lesen, einfach sind nur ein paar Verse. Aber einfach noch einmal als Grundlage für die Kraft des Heiligen Geistes, weil es genau hier steht und auch schon verknüpft mit bestimmten Attributen. Also nochmal Apostelgeschichte 1, 5 bis 8. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann nochmal in Römer 15, der Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir sehen aus diesen Verse, es gibt eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Das hat ja auch schon Johannes gesagt, der nach mir kommt, der wird euch mit, jetzt muss ich überlegen, was hat er gesagt, mit was, mit Feuer und Geist? Sorry, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber da müssten wir nochmal nachlesen. Auf jeden Fall nicht mit Wasser taufen, sondern mit dem Geist selber taufen. Und dann lesen wir hier weiter, dass es unter den Juden zu dem Zeitpunkt eine Sehnsucht nach der Königsherrschaft Gottes gab. Sie wollten, dass auf dieser Erde durch den Messias das Königreich Gottes aufgerichtet wird, dass das römische Reich, die römische Macht über Israel gebrochen wird. Und sie haben ihn gefragt, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und Jesus, er sagt ihnen, es ist gar nicht eure Sache, Zeitpunkte oder Zeiten zu wissen, überhaupt nicht, weil der Vater sie in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber er lässt sie jetzt nicht mit dieser unsicheren Situation allein. Er sagt nicht, es ist mir doch wurscht, was ihr da jetzt für Gedanken habt. Ist mir doch egal, ihr habt es ja überhaupt nicht kapiert, warum ich jetzt ganz anders handle, als ihr es euch vorstellt. Nein, er nimmt die Sorgen seiner Jünger durchaus ernst. Und er geht darauf auch nicht nur oberflächlich ein, sondern er geht mit dem Besten drauf ein, was nur überhaupt denkbar ist. Denn er sagt jetzt, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Luther hat ja auch übersetzt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Was bedeutet es für uns? Was bedeutet es, diese Kraft? Der Herr Jesus, oder wir haben es ja auch schon angeguckt, es geht hier im weiteren Verlauf von Vers 8 darum, ihr werdet meine Zeugen sein. Also Kraft, um zu zeugen, Kraft, um von dem weiterzuerzählen, was der Herr Jesus in deinem und in meinem Leben gewirkt hat. Und wenn wir dafür Kraft brauchen, dann heißt es auch, es ist gar nicht so ganz einfach. Kennen wir die Situationen, wo es uns schwerfällt, weiterzusagen? Kennen wir die Situationen, wo wir mit jemandem im Gespräch sind und eigentlich denkt man innerlich, meine Güte, das Beste wäre jetzt wirklich, ich würde ihn auf Jesus hinweisen, und irgendwie geht's nicht, man kommt nicht über diese Schwelle weg. Also ich habe das oft schon erlebt, aber, Lob und Dank, ich habe auch oft schon das Gegenteil erlebt, dass dann solche Situationen waren, wo ich dachte, eigentlich solltest du, und ich habe innerlich geschrien, Herr, gib mir doch jetzt irgendeine Möglichkeit, gib irgendeine Wendung in diesem Gespräch, wo ich einhaken kann, und tatsächlich plötzlich ist es passiert. Plötzlich war irgendwas, vielleicht sogar oder relativ häufig sogar, dass mein Gegenüber plötzlich von Glaubensthemen anfängt zu sprechen. Mich plötzlich fragt, wie denkst denn du darüber? Und dann, bam, bam, beide Türen offen, muss nur noch durchgehen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt auch mal, dass wir uns keine Gedanken machen sollen, was wir sagen sollen zu der Stunde, wenn wir mal vor unserem Richter stehen. Irdisch, wenn Bedrängnis kommt und Schwierigkeiten, sollten wir uns gar nicht sorgen. Denn zu dem Zeitpunkt wird uns der Geist selber in den Mund legen, was dann gesagt werden muss. Ist das nicht wunderbar? Da kann man doch wirklich nur dankbar sein. Und wenn man dann noch der Römer 15 anschaut, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, mit aller Freude, wir kommen nachher nochmal auf Freude, mit aller Freude, mit Frieden im Glauben. Und jetzt noch was Herrliches, dass ihr überströmt in Hoffnung. Überströmen, wisst ihr, was das heißt? Wenn was überströmt, ihr seid bestimmt alle schon mal vor einer Quelle gestanden. Eine Quelle, die aus dem Boden kommt. Und wenn man das sieht, da ist so ein kleiner Topf, oder wenn man mal am Blautopf war, das ist natürlich was ganz Besonderes, eine gewaltige Quelle, da strömt das Wasser über, da blubbert es und blubbert es und blubbert es und dann kommt da ein Bach raus, der zum Fluss wird. Überströmende Hoffnung, das heißt nicht nur ein bisschen, ach ja, es könnte ja irgendwann mal was Schönes noch auf uns zukommen. Nein, eine Hoffnung, die einen Blick darauf wendet, dass das Wunderbarste ja schon passiert ist. Der Herr hat uns erlöst, der Herr hat Verantwortung für unser Leben übernommen und er ist der, der gesagt hat, dass er uns ans Ziel führt, weil er Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Überströmende Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das kann nur durch den Geist Gottes in seiner Wirkung in dir und in mir passieren. Es ist eine überströmende Hoffnung über den Tod hinaus. Es war erst vor kurzem, da habe ich mir wieder Gedanken drüber gemacht, da hat mal dies und jenes am Körper gezwackt und dann haben wir gedacht, sag mal, ja, man wird halt älter, gell? Jetzt lachen bestimmt viele von euch, weil ich halt noch nicht ganz so alt bin wie ihr, aber es gibt da schon ein paar Jüngere als ich. Man wird halt älter und da zwackt dieses und da zwackt jenes. Gestern habe ich mit dem Hund gespielt und bin vor dem Hund weggerannt. habe ich gedacht, meine Güte, du warst auch schon flotter unterwegs. Also, und die Bewegungsabläufe waren auch nicht mehr so genial, wie ich sie schon mal hatte. Also dann habe ich gedacht, na, alles zerfällt doch letzten Endes. Wenn wir auf unseren Körper schaut, der zerfällt mehr oder weniger schnell, aber bei jedem sicher. Denn wir gehen dem Tod entgegen, dem leiblichen Tod. Ja, und was machen wir denn jetzt? Und deswegen, nicht umsonst hat der Herr Jesus auch gesagt, er will uns den Tröster senden. Der Heilige Geist in seiner Kraft schenkt Trost. Und ich sage jetzt mal Trost durch die überfließende Hoffnung, die wir haben auf die ewige Herrlichkeit. Auf diesen Zeitpunkt, wo all diese Nöte, Schwierigkeiten, Schmerzen, Sorge, Schwachheiten abfallen von uns. Wo dieser Körper das Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, lesen wir im Thessalonicher. Wie so was Wunderbares passieren wird, dass plötzlich keine Müdigkeit mehr im Körper ist. Wen habe ich heute gefragt? Bist du müde, Besat? Hat er zu mir gesagt, ich bin immer müde. Sorry, wenn ich das jetzt so offen sage, aber ich kann es für mich eigentlich auch sagen. Ich kenne eigentlich kaum einen Tag, wo ich sage, ich bin topfit von morgens bis abends. Ja gut, abends kann man ja müde sein, aber ich kenne diese Müdigkeit auch. Und es wird abfallen. Geschwister, das fällt ab von uns. Wir werden nie wieder müde sein. Kann man sich denn sowas vorstellen? Jetzt kann ja jemand sagen, das ist ja schade, wenn man dann gar nicht mehr schlafen muss oder darf. Ja, das wird man überhaupt nicht vermissen. Weil da alles neu ist. Unser ganzer Leib wird erneuert in den Auferstehungsleib Jesu Christi. Überströmende Hoffnung. So, Uwe, jetzt bist du dran, du musst mir helfen. Du bist doch ein Daimler-Mensch, oder? Also ich bin keiner. Könntest du uns vielleicht ganz geschwind sagen, was die G-Klasse ist?
Der Urmeter aller Geländewagen.
So, aha. Also Urmeter aller Geländewagen, das bedeutet, das ist der beste aller Welt, oder?
Ja.
Kann man sagen, ja. Was ist die beste Motorisierung?
12 Zylinder,
wie viel PS?
Reichlich.
Reichlich. Ist das ein Geheimnis oder was?
Ich weiß es nicht.
Okay. Also, wisst ihr was? Vor vielleicht 3-4 Tagen bin ich hinter so einem Gerät hergefahren. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde es hässlich. Entschuldigung, mit Verlaub. Also, diese kantige, eckige Form, das ist jetzt aber natürlich mein Geschmack. Ja? Also, ich will niemand auf den Zeh treten, der die G-Klasse super findet. Aber unzweifelhaft ist das tatsächlich ein hervorragend guter Geländewagen. Das heißt, das Auto ist eigentlich gar nicht so sehr gebaut, auf einer normalen Straße rumzufahren. Das können viele andere viel besser, nehme ich mal an. Aber wenn es ins Gelände geht, dann wird es heftig. Also ich habe schon mal geguckt in Saudi-Arabien, da haben die ja Geld ohne Ende. Da gibt es da so Leute, die lassen sich solche Autos noch tunen und dann fahren die Dünenrennen. Das heißt, die fahren dann mit Vollgas Sanddünen hoch und wer halt oben ankommt, hat gewonnen, weil da hochzukommen ist ganz schön schwierig. Und dafür sind solche Wagen gemacht, die sind für schweres Gelände, für steinige Wege, für Flüsse zu durchqueren und was weiß ich. Da ist ein Geländewagen gemacht. Und jetzt passt mal auf, was mir mit diesem Geländewagen passiert ist. Also ich fahre da brav mit meinem Audile hinter dem Geländewagen her und dann sehe ich, wie der da so fährt. Und plötzlich macht er so einen Schlenker. Denke ich, hä, was ist denn jetzt passiert? Was war? Da war eine ganz normale Dohle auf der Straße. Also noch nicht mal irgendwie ein Loch oder eine Vertiefung, sondern einfach nur so auf einer Ebene mit dem Asphalt eine Dohle. Und der Geländewagenfahrer vor mir guckt, dass er möglichst nicht über die Dohle fährt. Dann habe ich gedacht, meine Güte, sag mal, in was für einem Auto sitzen du? Und dann hast du Angst, dass es vielleicht beschädigt wird, weil es über so eine Dohle drüber rumpelt. Ja? Ich bin natürlich stockvoll drüber gefahren. Ich habe es gar nicht gemerkt, hat so ein kleines Geräusch gegeben. Ja? Aber dann habe ich mir gedacht, ich war ja so innerlich in der Vorbereitung für heute, da habe ich gedacht, sag mal, ist das nicht ein perfektes Beispiel für jemand, der im perfekten, jetzt technisch gesprochen, im perfekten Auto sitzt? Das dafür gemacht ist, für schweres Gelände, für große Unterschiede, von Höhenunterschiede, für Steine Und dann hockt der da drin und fährt um die Dohle rum. Der nutzt das Auto überhaupt nicht. Der hätte von der Straße runterfahren können und irgendwo, was weiß ich, über Feld, Wald und Wiese fahren können. Dafür wäre das Auto gemacht. Da wäre dem gar nichts passiert. Und der fährt über die Dohle drüber. Ja doch, er ist drüber gefahren, aber halt so, dass die Räder sie nicht berührt haben. Naja, dachte, das kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich aber weitergedacht, habe ich gedacht, im Grunde genommen ist es oft bei mir genau dasselbe. Nicht im Auto. Sondern in solchen Situationen, wo mir bewusst wird, im Grunde genommen solltest du jetzt Jesus wirken lassen in dir. Solltest du den wirken lassen, der dir die Kraft des Heiligen Geistes versprochen hat. Der dem kein Hindernis unmöglich ist. Da gibt es wirklich nichts, was dem Herrn unmöglich ist. Er kann alles, in jeder Situation kann er helfen. Und wie dumm bin oft ich, dass ich genau das mache, mit theoretisch einer G-Klasse über die Dohle fahre, dass ja die Räder sie nicht berühren. Ich nutze es gar nicht aus. Es ist Verschwendung. Wenn man Kraft hat und sie nicht einsetzt, dann nützt sie einem nichts. Wenn ich viele, viele tausende Euro auf meinem Konto habe und ich hebe sie nicht ab, dann nützen sie mir nichts. Wenn ich in den Dschungel gehe und mir kommt ein Tiger entgegen und ich habe ein Gewehr auf dem Rücken und ich nutze es nicht, dann werde ich aufgefressen. Es ist vielleicht ja, ein witziges Beispiel, aber es ist ein tiefer Ernst dahinter. Geschwister, wie gehen wir um mit dem Bewusstsein, Jesus innewohnen zu haben, mit dem Bewusstsein zu wissen, er, dem kein Ding unmöglich ist, wohnt in mir. Er, der sagt, bittet, so wird euch gegeben. Er, der sogar sagt, widerstehet dem Satan, so flieht er von euch. Wer kann dem widerstehen? Ich nicht. Aber Jesus in mir. Er kann's. Lasst uns die Tatsache noch einmal angucken. Gott wohnt mit seiner ganzen Fülle und Allmacht durch seinen Geist in dir und in mir. Und er will, dass seine Kraft und Stärke in meiner Schwachheit mächtig wird. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, hat Gott zu Paulus gesagt. Deswegen lasst er an meiner Gnade genügen. Und vor allem habe Ja zu den Situationen und Lebensumständen, die ich in dein Leben hinein verordne. Denn ich mache keinen Fehler. Und die Frage, die sich dann aber stellt, was möchte er denn jetzt wirken in unserem Leben? Und es ist ein ganz weites Feld. Als ich darüber nachgedacht hatte, da ist mir erst bewusst geworden, dass im Grunde genommen jeder Lebensbereich davon und von dieser Frage betroffen ist. Er möchte alle unsere, deine und meine Lebensbereiche bestimmen. Er möchte, dass nicht mehr Andreas auf dem Thron seines Lebens sitzt, sondern er. Alles, alles, Herr, bist du. Trifft es zu, was das Lied sagt? Wir haben es bestimmt alle schon oft gesungen vielleicht. Alles, alles, Herr, bist du. Oder wie viel von dem alles bin noch ich? Wie viel nehme ich noch für mich selber? Wo will ich selber bestimmen? Ich hatte vorher gesagt, wir kommen nochmal zu einem bestimmten Text. Und dieser Text, der ist aus Galater 5 und den wollen wir jetzt noch lesen miteinander. Galater 5, uns alle, denke ich, sehr gut bekannt, wo die Verdorbenheit des Menschen auf der einen Seite und die Frucht des Geistes auf der anderen Seite dargestellt wird. Ich lese die Verse 16 bis 26. Galater 5, 16 bis 26. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Wandel im Geist, das heißt nichts anderes als durch den Geist bestimmt sein. Und jetzt muss uns bewusst sein, Fleisch und Geist, die kämpfen gegeneinander. Das ist hier ganz klar. Und das ist ein Kampf, der in jedem von uns unser Leben lang stattfinden wird, weil wir eben noch im Fleisch leben, also weil wir noch in dem leben, was anfechtbar ist, wo die Sünde noch angreifen kann in unserem Leben und wo es leider auch oft genug zur Niederlage gegen die Macht der Sünde kommt, obwohl wir eigentlich nicht mehr unter der Macht der Sünde verkauft sind. Wir müssen eigentlich nicht mehr sündigen. Wenn der Geist Gottes in uns mit seiner Kraft uns ganz ausfüllen kann, dann stehen wir auch fest gegen die Sünde. Das ist auch eine klare Tatsache, die Bibel sagt. Aber wir sind aber immer noch schwach und anfechtbar in uns selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass uns das bewusst ist, hier ist ein Kampf, der in uns stattfindet. Und das ist uns hier so eindeutig beschrieben in dem, was aufgedeckt ist als Werke des Fleisches. Und das ist nun etwas, was in dem Menschen automatisch, möchte ich fast sagen, dadurch, dass er eben in Sünde empfangen ist und in der Linie Adams lebt, als Nachkomme Adams normal ist. Leider. Aber es gibt nun der Geist Gottes, der dem gegenübersteht. Und jetzt ist der Geist Gottes in mir. Und jetzt kommt es zum Widerstreben. Und da kommt es einfach darauf an, dass mir dem Herrn Jesus sage, Herr Jesus, aber ich will nicht mehr meinem Fleisch nachgeben. Der Paulus sagt, ich bezähme meinen Leib. Also es ist möglich, dass wir, ich sage jetzt mal, im Roulette, da gibt es die Möglichkeit, schwarz oder rot, gerade oder ungerade. Und wenn jetzt hier steht Geist oder Fleisch, dann ist die Frage, worauf setze ich meinen Chip, meinen Lebenschip? Woraus denke ich, kommt für mich Segen in meinem Leben und dann auch für andere? Setze ich aufs Fleisch oder setze ich auf den Geist? Die Schrift sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn ich auf das Fleisch sähe, werde ich Verderben ernten. Wenn ich auf den Geist sähe, werde ich Segen ernten. So einfach ist es. Und das kommt jetzt ganz, ganz praktisch in unsere Lebenssituationen hinein. Da können wir wirklich direkt drauf schauen. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel, wenn ich die Anfechtung habe morgens? Ach, schlafe ich heute lieber aus oder gehe ich in den Gottesdienst? Und ich sage an der Stelle jetzt mal aber ganz klar dazu, hier gibt es kein Gesetz zu sagen, aber ich muss immer in den Gottesdienst, sondern ich bin auch hier frei vor meinem Herrn geführt zu sagen, und heute gehe ich mal nicht, aus bestimmten Gründen. Und das habe ich dann vor meinem Herrn zu verantworten. Und da habe ich nicht jetzt zu sagen, aber der und die und wer ist heute nicht da, aber dann kann ja was nicht stimmen bei denen im Glaubensleben, oder? Aber wenn ich mich morgens, wenn es bei mir jetzt so ist, dass ich morgens aufwache und todmüde bin und ich denke, Ah, meine Güte, ich würde so gern noch schlafen. Ja, und denk aber am Abend davor, ja, was weiß ich, da habe ich noch bis um 12 oder um 12:30 gelesen. Dann würde ich für mich persönlich sagen, dann schlägt mir das Gewissen. Dann kann ich sagen, aber ich kann doch jetzt nicht einfach morgen sagen, dann gehe ich nicht in den Gottesdienst, ich gehe nicht unter den Segen der Wortverkündigung und lasse meinen Glauben stärken, sondern schlaf halt noch. Da könnte ich nicht zustimmen. Da muss ich sagen, oh nein. Und jetzt, Herr Jesus, mit deiner Hilfe, ich überwinde diese Müdigkeit, ich stehe auf, ich richte mich und ich gehe. Oder wie ist denn das so mit dem Freundlichsein und Zurückgiften? Kennen wir das? Da kommt einem irgendjemand vielleicht noch gar nicht mal mit Absicht komisch über den Weg. Irgendein blödes Wort in der Familie oder was weiß ich wo. Und ich merke genau, wie in mir so der Kamm schwillt, ja, wie das so hochkommt. Und ich merke genau, eigentlich will ich jetzt, was soll das eigentlich? Und dann in dem Moment zu sagen, will ich jetzt aufs Fleisch setzen oder auf den Geist? Will ich jetzt die Kraft Gottes in Anspruch nehmen oder will ich einfach meinem menschlichen Tun und Lassen Raum geben? Und dann zu sagen, Herr Jesus, nein, ich möchte jetzt nicht giftig werden. Eine linde Antwort stillt den Zorn. Wirke es bitte in mir, gib mir die Kraft, dass ich das jetzt tun kann. Und dann zu erleben, ich kann trotzdem freundlich antworten. Oder wie ist es mit Entschuldigen und Schmollen? Wisst ihr, wenn man genau weiß, da hat man vielleicht überreagiert. Vielleicht hat einem der andere sogar tatsächlich ans Bein getreten. Und ich kann mit Recht sauer sein, dass ich dann aber sage, nein, ich bin nicht aufgerufen, jemand hier jetzt Gleiches mit Gleichem zurückzuzahlen, sondern ich bin aufgerufen, das Wesen Jesu in mir wirksam werden zu lassen. Und er stritt nicht wieder oder er schalt nicht wieder, als er gescholten ward. Er hat nie zurückgeschlagen, als man ihn geschlagen hat. Das ist das Wesen Jesu. Und dann zu sagen, ach Herr, ich möchte genauso handeln wie du. Oder wie ist es mit Streit? Wir haben gelesen hier im Vers 20, dass Streit etwas ist, was zu den Werken des Fleisches gehört. Wie schnell streiten wir? Ich weiß, es gibt manche, oder vielleicht wahrscheinlich die meisten von euch, die sind viel, viel weniger streitlustig als ich. Es ist wirklich so, ist ein Punkt, wo ich echt Mühe habe, oft Streit aus dem Weg zu gehen, weil ich doch denke, ah, ich habe doch recht. Und dann zu sagen, nein, Friedensstifter, gibt es ja alle Kinderlied, Friedensstifter sollst du sein. Friedensstifter, der eben nicht das eigene sucht, sondern in dem Moment die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nimmt und sagt, Herr Jesus, hilf mir jetzt nicht zu streiten, hilf mir nicht mein Recht zu suchen, sondern meinen Bruder und meine Schwester zu sehen, in ihre seine Bedürfnisse und mich selber zurückzunehmen. So wie du es immer getan hast. Oder wie ist das mit dem Lügen? Wie schnell geht uns doch eine Notlüge über die Lippen? Ja, so dieses, ah ja, da kommt es jetzt mal nicht so drauf an. Wenn ich jetzt die Wahrheit nicht so ganz sage, dann geht es doch viel schneller rum, dann ist das Problem viel, viel einfacher erledigt. Kennt ihr das vielleicht? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Nein, ich stehe zu dem, was ich getan habe. Ich decke es nicht irgendwie durch eine Notlüge zu, sondern ich sage gerade raus, so war's. Ich habe mal in meiner alten Schule einem Kind, einer Schülerin, aufgrund eines Irrtums von mir eine vierfach zu hohe Insulindosis gegeben. Sie war Diabetikerin. Und vierfach zu hohe Insulindosis mit einem schnell wirkenden Insulin bedeutet, Unterzucker und Tod. Und als die Busse abgefahren sind, sehe ich, Nicht sehe ich, da hat eine Kollegin mit mir geredet und dann sagt die zu mir, ja, hast du ihr das so und so gegeben? Habe ich gesagt, nein, was habe ich gegeben? Ja, du hättest ihr das und das so und so geben sollen, hast du das gemacht? Dann habe ich gesagt, um Himmels Willen, nein, habe ich nicht. Und in mir wusste ich sofort, da komme ich in Schwierigkeiten und zwar gewaltig. Ja. Und dann ging es los, sofort ans Telefon, über SSB, den Bus angerufen, Busbegleitung, sofort Traubenzucker gegeben, alle 10 Minuten Blutzucker gemessen, um diese Krisenphase zu überwinden. Es ist nichts passiert. Und dann habe ich gedacht, so, und das war jetzt quasi so mein Todesurteil an der Schule. Und nachher, als die nächste dienstliche Beurteilung kam, hat mein Chef einen Punkt besonders hervorgehoben als positiv: Verantwortungsbewusstsein. Dann habe ich gedacht, Herr, es war dein Geschenk. Wenn ich da an der Stelle so getan hätte, als wüsste ich von nichts, hätte es das Todesurteil für die Schülerin sein können. Lasst uns noch mal kurz über die einzelne Punkte drüber gehen, die die Frucht des Geistes bedeutet. Denn wenn die Bibel uns den Geist Gottes vor Augen stellt auf der einen Seite und dann in besonderer Weise die Frucht des Geistes zeigt, dann sehen wir, dass das genau die Auswirkungen sind, die wir in unserem Leben haben sollen. In Römer 5,5 heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und die Liebe ist das Erste, was hier genannt wird als Frucht des Geistes. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, was es bedeutet überhaupt, was diese einzelnen Punkte der Frucht des Geistes wirklich bedeutet. Liebe. Gestern haben sie geheiratet, habt ihr das mitgekriegt? Ha, die zwei Royals dort, Harry und Meghan. Und ich habe es auch immer wieder mal mit reinguckt, Sabine hat es anguckt. Ja, da könnte man sagen können, Liebe, wunderbar, Freude, also da ist alles perfekt, außer der Queen, die hat ein grimmiges Gesicht gemacht, keine Ahnung. Naja, wisst ihr, Liebe, was wird da mit diesem Begriff Schindluder zum Teil getrieben? Und wenn man gerade ins Haus Windsor guckt und mal zurückschaut, was da schon alles Furchtbares gelaufen ist, gerade in diesem Bereich, wenn man nur an Diana denkt und was das für eine Traumhochzeit war und wie schief das ganze Ding nachher gelaufen ist, da kann man nur traurig werden. Und die Liebe, so ist auch nicht gemeint, da geht es nicht darum, und sie lebten glücklich bis an ihr Ende, wie es in den Märchen oft heißt. Nein, die Liebe, die hier gemeint ist, das ist eine hingebende, nicht an sich selber denkende Liebe, die das Beste des Nächsten sucht. Das ist Agape, das, was Jesus selber vorgelebt hat für dich und für mich. Freude. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch, lesen wir im Philipperbrief. Freut euch. Ha, wo freuen wir uns denn? Sind wir auch so eine Gesichthängergemeinde? Solche, wo vielleicht vergleichbar sind mit denen, wenn man in die S-Bahn nach Stuttgart geht. Ach, ich bin ja viele Jahre immer mit der S-Bahn gefahren, habe ich mir gedacht, meine Güte, sind das alles traurige Leute. Traurige Leute. Und als ich in Eritrea war, in der Hauptstadt von Eritrea, einem der ärmsten Länder dieser Erde, und habe mir die Leute dort angeschaut, die haben gestrahlt über das ganze Gesicht. Und ich dachte, da stimmt doch was nicht. Wir haben hier eigentlich fast alles in unserem Land, was Wohlstand betrifft, und sind oft so traurig. Wie ist es mit uns als Christen? Geschwister, ich rede nicht davon, dass wir hier jetzt irgendwelche Freude produzieren müssen. Denn das können wir so nicht. Das wäre auch aufgesetzt und geheuchelt letzten Endes. Ja, so, ha, mir geht's gut. Oder habt ihr schon mal gemerkt, wie Chorleiter und Chorleiterinnen das oft machen? Die stellen sich dann vor der Chor und machen so. Ja, was heißt das? Geschwister, guckt schön, das, man kann das ein Stück weit machen, aber was ist mit der Freude, die hier gemeint ist? Das ist eine Freude, die aus dem Herzen kommt. Das ist eine Freude, die Gott wirkt durch seinen Geist. Ei, das müssten wir nochmal extra machen. Friede. Innerer Friede, äußerer Friede, Weltfriede. Wie viele Menschen haben es schon probiert und sind gescheitert dran? Aber für uns innen drin einen Friede zu haben, Herr Jesus, du bist da, wie wunderbar. Langmut. Sehr große Geduld haben. Das ist Langmut. Sehr große Geduld. Vielleicht gerade mit den Leuten, die uns so quer kommen in unserem Leben. Geduld zu haben, sie zu lieben. Freundlichkeit. Muss ich da was sagen dazu? Ich glaube, da weiß jeder, was es bedeutet, oder? Wie angenehm sind freundliche Menschen. Und wie schwierig sind die, die es nicht sind. Und das wollen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Die Kraft des Geistes wirkt Freundlichkeit in uns. Freundlichkeit, Güte. Völlig wohltuend, wenn jemand gütig ist. Ein gütiger Vater im Vergleich zu einem überstrengen Vater. Wie wertvoll, wenn man Gott so erkennt, dass er ein wunderbarer, gütiger Gott und Vater ist. Treue. Wie viele Menschen versprechen sich heute so schnell Treue bis in den Tod, bis dass der Tod uns scheidet. Und wie viele Ehen werden schon nach kürzester Zeit geschieden. Es ist nicht selbstverständlich, aber Gott kann es und will es wirken in dir und mir. Sanftmut, sanfte Wesensart. Auch wie wunderbar, wenn man mit jemand umgeht, der so ist, ein sanftes Wesen hat, sehr, sehr wohltuend. Und dann am Schluss noch Selbstbeherrschung. Dass man eben unter der Leitung und in der Kraft des Geistes sich selber beherrschen kann, wenn solche Situationen kommen, wo ich am liebsten den hier machen würde. Dann zu sagen, nein, nein, Herr Jesus, ich liebe diesen Menschen und ich will ihm nicht wehtun. Und dann ein klares und bewusstes Nein sagen zum falschen Verhalten. Habe ich auch erst jetzt vor kurzem erlebt. Da bin ich in eine Situation hineingekommen, die habe ich mitverschuldet. Und in dieser Situation habe ich dann geschrien zum Herrn und habe gesagt, Herr Jesus, ich kann in dieser Situation nichts mehr ändern. Ich habe mich sogar entschuldigt für das, was bei mir nicht in Ordnung war. Und trotzdem habe ich gemerkt, da ist noch eine Spannung, die ist nicht zu lösen. Und ich habe es ganz dem Herrn hingelegt und ich habe erleben dürfen, wie er diesen Knoten gelöst hat, ohne mein Zutun. So ist Gott. Wie wunderbar. Und deswegen dürfen wir und müssen wir sogar letztlich erkennen, dass wir eben gar nichts tun können. Dass es immer am besten ist, sage ich jetzt einmal, wenn wir nicht konkrete Schritte erkennen können. Wenn wir die erkennen können, sollen wir sie tun, ja. Aber wenn wir keine mehr erkennen können, dass man die Waffe streckt, und wirklich sagt, Herr Jesus, und jetzt bekenne ich dir, ohne dich kann ich nichts tun. Jetzt bist du dran. Und zwar komplett und vollumfänglich. Und er handelt. Er handelt in seiner Liebe. Deswegen wollen wir nicht mehr in die Werke des Fleisches leben, sondern im Geist wandeln und Gott in uns wirken lassen. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig und die Kraft ist überfließend da. Deswegen, Geschwister, denke doch dran. Wir reden hier so oft von unserem Daimler-Bezug der Gemeinde. Wenn wir im Geländewagen sitzen, dann fahren wir doch mit dem Geländewagen in die Wüste und nehmen nicht das Smart in unsere Garage und versuchen durch die Wüste zu kommen. Ich glaube, da kämen wir gar nicht weit. Die Kraft ist da, setzen wir sie ein.